Der Sneakpot ist im Schnee und begrüßt euch von dort zur Folge 588. Wir werden den Film Hard Powder besprechen. Mit mir hier der Mann auf dem Schneeflug, das ist Robert Krüger.
Ja, ich bin nicht so der Mann vieler Worte. Stefan Giesbert ist offensichtlich Drogenbaron.
Ja. Wie willst du den Podcast machen, wenn du nicht gerne redest?
Ja, weiß ich auch nicht. Er musste auch eine Rede halten, aber hat er auch irgendwie hingekriegt.
Okay. Wie hast du den Film gefunden?
Wie ich den gefunden
habe?
War der irgendwie
gerade neu oder frisch oder?
Nee, ich habe so rumgesucht und dann war da Liam Neeson und dann muss ich immer genauer gucken.
Das ist für dich so ein Trigger, gell?
Ja, es ist der langen Reihe von ich gucke alle Liam Neeson Actionfilme.
Oh gut. Ja. Also.
Du musst dich, sonst sage ich nichts.
Hard Powder, worum ging's? Sehr gut. Ich habe eben schon wieder den Fehler gemacht, dass ich die Aufnahmen pausiert habe.
Das ist nicht gut.
Das ist mir in der letzten Sendung schon passiert, aber man hat es nicht gehört.
Das solltest du nicht tun. In der letzten Sendung hast du es gut hingeschnitten, ja. Ja, Hard Powder. Heißt komischerweise nur im Deutschen so, im amerikanischen Original heißt er Cold Pursuit. Und genau, weil das ja auch alles, keine Ahnung. Das ist allerdings irgendwie in der Tradition des Films, von dem er ein Remake ist, nämlich des norwegischen Films Kraftidioten.
Was?
Ja, genau. Über den Namen des Films Kraftidioten habe ich damals mit Claudia schon diskutiert. Der hieß, ist ein norwegischer Film, der hieß Kraftidioten. In dem Deutschen hieß er einer nach dem anderen, was relativ gut passt. Und auf Englisch hieß er In Order of Disappearance, okay. Was eigentlich noch viel fantastischer ist. Was Kraftidioten bedeuten könnte oder nicht, darüber kann man sich die Diskussion zwischen mir und Claudia in Folge 364 anhören.
Das ist aber schon busy her.
Das ist busy her, aber noch alles online und verfügbar. Wir werden das verlinken. Das hier ist jetzt sozusagen, wenn die Norweger so einen Film machen und der ist irgendwie erfolgreich oder gut zumindest irgendwie, ich habe dem damals 8 Punkte gegeben, 8 Punkte habe ich ihm gegeben.
Kam der in der Sneak so richtig?
Der kam so richtig in der Sneak so damals. Und
in der Sneak, wow.
Ja, und dann machen die Amis natürlich ein Remake, ist ja klar. Und lustigerweise, jetzt Cold Pursuit oder Hard Powder hat den gleichen Regisseur. Also sie haben ein Remake gemacht und sie haben denselben Kerl dann nochmal rangelassen. Oh. Der jetzt quasi seinen alten Stoff genommen hat und nochmal neu gemacht hat. Und wir haben jetzt eben in der Hauptrolle nicht Stellan Skarsgård, der den im Original gespielt hat, sondern jetzt eben Liam Neeson. Und die Story ist immer noch dieselbe. Wir haben einen Schneeflugfahrer, der ganz am Anfang des Films, sehen wir, wie er ausgezeichnet wird. Jetzt in diesem Fall wird er zum Bürger des Jahres gewählt, weil er so ein netter Mensch ist oder keine Ahnung. Er fährt halt immer den Schneeflug in einem Ressort, Skiort in den Rocky Mountains. Und da ist natürlich so Schneeflugfahren wichtig, weil da hat es regelmäßig sehr viel Schnee. Und sonst bricht das öffentliche Leben zusammen, wenn da gar nichts mehr geht, wenn der Schneeflug nicht kommt. Und deshalb irgendwie, keine Ahnung, ist ja da jetzt der große Held.
Ich habe irgendwie jetzt die ganze Zeit eine Pisten auf dem Kopf gehabt. Aber ja, Schneeflug ist natürlich was anderes. Ja, klar.
Pistenraupe, nee, das ist nicht seine Aufgabe. Nee, so wirklich Schneeflug, der die Straßen frei macht. Okay. Und das sind auch beeindruckende Bilder, die sie da hatten. Das war auch im Original schon so, wo du dann so eine Straße hast und der Schneeflug pflügt die frei und die Wand von Schnee, die rechts und links übrig bleibt, wenn die Straße fertig ist, dann ist die Straße wie in so einem Schacht und rechts ist eine Wand von 3,5 Meter Höhe und links ist eine Wand von 3,5 Meter Höhe und dazwischen ist halt so einmal Schneeflugbreite freigefräst und die Autos fahren alle im Gänsemarsch hinter dem Schneeflug her. Genau. So, jetzt, das ist die Figur, offensichtlich ein rechtschaffener Bürger. Und natürlich muss jetzt irgendwas passieren, damit der böse wird, weil das ist ja so in den Liam Neeson Actionfilmen und in diesem Fall ist es so, dass sein Sohn getötet wird. Das Ganze sieht aber für die Polizei wie eine Überdosis Heroin aus, weshalb da erstmal keinerlei großen Ermittlungen angefangen werden. Und er, ja, kann es nicht so recht glauben, hat aber irgendwie auch nichts in der Hand und kriegt dann aber einen entscheidenden Hinweis, der ihn so ein bisschen auf die Fährte setzt, dass da doch irgendwas nicht stimmt. Und er, ja, nimmt dann relativ schnell das Heft des Handelns in die Hand und fängt an, sich ranzuarbeiten an den nächsthöheren, immer von einem Handlanger, den er umnietet, zum nächsten, um quasi an den endgültigen Drogenboss ranzukommen, der das Ganze zu verantworten hat, warum sein Sohn umgebracht wurde.
Okay.
Und bei der Gelegenheit löst er noch einen Krieg zwischen zwei verfeindeten Drogenkartellen aus, oder nicht Kartellen, sondern so Drogendealer-Chefs, so die da irgendwie so die klar so die Claims abgesteckt haben, was ist ich da deine Stadt, da meine Stadt, mhm, dein Stadtteil, mein Stadtteil, so, und die bringt er gegeneinander auf, und das, ja, ist natürlich praktisch bei der Gelegenheit. Im Original war der der eine Bösewicht war dann irgendwie, also der war so der örtliche Chef, und dann der Chef von den Serben war das damals im Originalfilm, wurde von Bruno Ganz gespielt. Da hatten wir also mit Stellan Skarsgård und Bruno Ganz doch eine sehr, sehr gute Besetzung. Hier ist es jetzt so ein bisschen farbloser. Wir haben halt Liam Neeson in der Hauptrolle, das ist natürlich super. Und dann in den Nebenrollen, seine Frau wird gespielt von Laura Dern, die kennen wir auch so aus so David Lynch-Film-Kontext.
Lynch, genau, wollte ich gerade sagen, ja.
Genau, aber die ist nur eine relativ kleine Rolle, ist am Anfang ein bisschen wichtig und verschwindet dann relativ schnell aus dem Film.
Okay.
Und in den restlichen Rollen ist es so, ja, die machen das alle solide, aber sind jetzt keine großen Stars mehr dabei.
Mhm.
Insofern, das fällt mir jetzt so ein bisschen schwer, den gegen das Original zu halten. Ich finde, einen Liam Neeson Actionfilm ist der genau das, was man erwartet. Er ist auch an vielen Stellen so ein bisschen absurd komisch. Also das fängt schon ganz am Anfang an, so ohne jetzt, also nehme ich mal nur die Szene vom Anfang, wo sie ihren Sohn, wo sie gesagt kriegen, dass der tot ist. Dann kommen sie ins Leichenschauhaus und sollen halt identifizieren. Und dann stehen sie beide da und sie sind schon ganz offensichtlich fassungslos und geschockt, dass was da jetzt gleich sozusagen aus dieser Kühlkammer im Leichenhaus rausgezogen wird. Und es beginnt mit einem kleinen Zettel, der an der Tür klebt, wo steht irgendwie Leichen immer mit dem Kopf zur Tür lagern, wo du denkst so, okay, warum musste dieser Zettel jetzt noch so eingeblendet werden? Das weiß ich nicht, das ist ja im Grunde ein hochgradig dramatische und tragische Moment für diese Hauptfigur, die wir jetzt gerade eben erst kennengelernt haben. Und dann wird die Leiche rausgezogen aus diesem Kühlschacht. Es ist ja immer so diese vielen, mhm, kleinen Türen übereinander, und dann ziehen sie das da so raus. Und dann fängt der an, mit so einer Fußpumpe dieses Teil so auf übliche Arbeitstischhöhe hochzufahren. Und dann stehen alle Figuren da und gucken, während ein Typ, den man nicht richtig sieht, mit dieser Fußpumpe so icken, 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 icken. Und diese Szene geht so 40 Sekunden oder so. Und du denkst so, warum dauert das so lange? Und alle Figuren gucken sich so an und man merkt, es ist denen allen unangenehm, dass es jetzt so lange dauert, was eine absurde Komik in dem Augenblick auslöst, die aber total unangenehm ist, weil man kann es ja in so einer Szene nicht lachen eigentlich.
Nee.
Und dann fährt die Leiche so von, also die Kamera filmt das so von der Seite, und dann kommt diese kalkweiße Leiche im Gesicht so von unten ins Bild gefahren, immer mit so einem leichten Ruckeln, so immer so ein Stück höher, und irgendwann hält er dann an, und dann geht der Typ, der das gepumpt hat, weg, und dann so ist das jetzt ihr Sohn. Aber alle anderen verfallen so 30 Sekunden lang in so eine Schockstarre, weil sie jetzt abwarten müssen, wie das hochgepumpt wird.
Gott.
Und solche absurden Kleinigkeiten, noch in vielen anderen Szenen, macht der Film immer wieder. Und das hat das Original damals auch gemacht. Und ja, so gerne ich jetzt irgendwie sagen würde, dass der hier auch so gut ist, ich kann es auch gar nicht so richtig festmachen, weil das ist eigentlich ein solider Actionfilm.
Okay.
Natürlich
hat der mich... Ja, und von Liam Neeson ist mir ja nicht viel anderes gewöhnt, als er macht das halt so.
Genau. Und
findet den Nächsten im Interview, bringt ihn um und dann den Nächsten und bringt ihn um und so.
Ja, genau, aber hier ist jetzt tatsächlich natürlich so, dass er in den anderen Filmen ist es ja immer so, I have a particular set of skills and I will find you and I will kill you. Also hier hat er kein particular set of skills, er hat einfach nur die heilige Wut im Bauch, aber er ist nicht irgendwie ehemaliger Marine oder irgendwas oder hat sonst irgendwelche Dinge. Er hat einfach nur so, okay, mein Sohn ist tot, jetzt bist du dran. Und man merkt ihm auch an, dass er da eine Lernkurve zu, zu beschreiten hat. Und er hat halt Heavy Machinery, wenn er das braucht, weil er hat ja einen Schneepflug und weiß nicht, was sonst noch so.
Aber so Waffen, achso, ja, wahrscheinlich schon.
Ja, ich meine, sind die Amis, ne? Ich weiß nicht, wie das in Norwegen ist. Der hatte damals auch eine Waffe in dem Originalfilm. Ja, er hat eine. Und sobald er mal den ersten umgenietet hat, hat er dann sowieso weitere. Also das, das ergibt sich ja dann.
Okay.
Weil die Gangster sind natürlich alle bewaffnet, ist ja klar. Ja, also der Film hat dann halt auch einen absurden Gegenspieler. Es war damals in dem Original auch schon so, also so ein Gangster-Typen, der sich natürlich von mit 2 Dutzend Handlangern umgibt und einen Sohn hat, der ein total seltsames, einen seltsamen Diätplan einhalten muss und eine Frau, die sich von ihm trennen will und sich mit ihm um den Sohn streitet und die haben so absurde Unterhaltungen und der Typ ist so überdreht als oberreicher Superschurke, der aber eigentlich ein totaler Psychopath ist, gespielt, den seine Frau verachtet ihn nur noch und straft ihn mit, weiß ich nicht, ja, vor allen Dingen mit Missachtung und Nichtachtung. Und der ganze Film versucht alles nicht so ernst zu nehmen. Ich fand, dass das damals mit Bruno Ganz in der Rolle des serbischen Mafia-Drogen-Heinis irgendwie ein bisschen mehr Gravitas hatte, als es jetzt hat. Diesmal sind die Gegenspieler, die der Film nennt, die ganz unkorrekt Indianer, mit denen und deren Stellung im amerikanischen Kontext mit den Reservaten und so. Und das wird so ein bisschen, wird da versucht, nochmal so eine Dimension reinzumachen. Das hatte das damals mit den Serben, glaube ich, nicht, oder ich habe es vergessen. Aber ja, das ist für die Geschichte auch nicht weiter wichtig, sage ich mal, dass das jetzt irgendwie da Natives sind, aber ja, ist ansonsten
auf die Minderheit
ein solider Actionfilm, der so einen leicht komischen Moment mitbringt. Und das macht so besonders, das hat den damals, das Original so besonders gemacht. Das funktioniert hier schon auch noch. Aber wenn man die Wahl hat, jetzt welchen von sich beiden anguckt und man jetzt nicht großer Liam Neeson-Fan ist und Stellan Skarsgård nicht leiden kann, dann würde ich sagen, schaut mal lieber das Original von 2014.
Okay. Ja. Das klingt jetzt nicht nach großem Enthusiasmus.
Nee, eher für den alten und für den hier, ja, mein Gott, ich habe das jetzt, ich habe ja so ein Completeness-Fetisch bei den Liam Neeson-Action-Filmen. Und ich musste mir ja auch Nonstop und The Commuter und keine Ahnung, was ich da alles geguckt habe. Er hat jetzt hier in einem Interview behauptet, das sei sein letzter Action-Film. Wollen wir mal sehen, ob das. Jetzt
macht er noch schön geistiges Zeug.
Hat er ja früher gemacht, aber. Ja. Wir haben das ja schon oft erwähnt, dass man das nicht so richtig verstehen kann, wieso da plötzlich so ein Charakterdarsteller ins Actionfach wechselt. Die meisten machen es ja andersrum. Bei Liam Neeson ist halt so rum, von mir aus. Wenn das jetzt sein letzter war, okay, er wird ja mittlerweile auch nicht, ist nicht mehr der Jüngste. Ich weiß gar nicht, wie alt er mittlerweile ist. Vielleicht kriegt man das mal auf die Schnelle raus. Aber ja, von mir aus kann er auch noch mehr machen. Die sind zwar irgendwie immer das Gleiche. Der hier ist vielleicht tatsächlich mal ein bisschen was anderes durch diese unterhaltsamen Elemente. Also Liam Neeson ist 52 geboren. Das macht ihn, wie alt? 67?
Ganz schön. Was? Ja.
Ja, so schon. Ungefähr. Ja. Ah ja, da hat er noch ein paar gute Filme in sich, denke ich. Ja, also wir werden sehen, was Liam Neeson als nächstes macht und ob das hier wirklich sein letzter Actionfilm gewesen sein wird, aber vielleicht der letzte von diesen klassischen Rache-Motiv-Filmen, wo er irgendwie loszieht und mal wieder seine Tochter rächt oder so.
Ja.
Tja.
Immer das Gleiche quasi.
Ja, aber haben wir schon mal so ein Beispiel gehabt, wo die Amis ein Remake machen und dann denselben Regisseur nehmen?
Ich kann mich nicht daran erinnern, aber das heißt ja jetzt nichts.
Ja, nee, ich habe gerade auch so, also müsste man jetzt Claudia da haben, die wüsste das wahrscheinlich oder würde sofort 3 Beispiele nennen.
Ja.
Tja, aber wir haben Claudia gefragt, die hatte leider keine Zeit. Tja, nee, dann müssen das die Hörer und Hörerinnen in den Kommentaren aufklären.
Genau.
Wo es das noch gegeben hat.
Oder auf Twitter oder so. Hast du, möchtest du trotzdem, oder ich würde dich trotzdem bitten, Punkte zu geben? Weil es ja.
Ja, ich habe dem anderen 8 gegeben, dann gebe ich dem jetzt 6,5. Der liegt da auf jeden Fall drunter, aber es ist auf jeden Fall oberhalb der Mitte, also kann man schon gucken.
Okay, ist ja praktisch, weil das hast du letzte Woche auch schon gegeben, dann kann ich das einfach stehen lassen.
Ah, so, dann wirst du wieder, wenn du den, wenn du dich dann fragst, wie viel waren es denn noch, dann wirst du denken, ach, das ist noch, das ist der alt, das habe ich ja nicht aktualisiert.
Nee, ich habe ja meine Punkte rausgenommen.
Ah, ach so, okay.
Ja.
Verstehe.
Genau.
Ja, gut, also.
Also,
in Order of Disappearance hieß das Original und das hier war Cold Pursuit.
Wo gibt's das? Irgendwie?
Das muss man noch kaufen im Moment. Ich habe da tatsächlich Geld für ausgegeben und habe es bei iTunes geguckt.
Okay.
Gab's leider nur auf Deutsch, hat mich ein bisschen geärgert.
Oh.
Also das norwegische Original damals hätte ich nicht auf Norwegisch gucken wollen, aber den hier hätte ich jetzt gerne auf Englisch gesehen eigentlich. Gab's aber nicht. Bei Bezahlfilmen finde ich das wirklich unangenehm. Wenn ich bei Amazon Prime so was Kostenloses oder bei Netflix,
ja.
Und da ist es dann, was heißt kostenlos? Ich meine, man zahlt da ja auch für, aber
man zahlt mir nicht extra dafür, so extra
drauf. Ja, genau. Genau, ja, genau.
Ja.
Dann denke ich immer so, naja, komm, ist scheißegal, ist halt so. Aber hier jetzt irgendwie, weiß nicht, 5 Euro oder was ich jetzt ausgegeben habe und hab's dann auch leider erst wieder hinterher gesehen. Weil da rechne ich sehr nicht mit. Das ist ein Film aus den USA.
Warum sollte der nur?
Warum sollte der jetzt, der ist auch brandneu und so, also warum sollte da jemand nur eine Tonspur, das ist ja völliger Blödsinn, aber so war's.
Ja. Das finde ich, da geht's mir ja so, wenn ich das entdecke rechtzeitig, dann gucke ich den Film nicht.
Das hätte wahrscheinlich passieren können, ja. Hätte wahrscheinlich irgendwie weitergesucht und hätte gedacht, nö, dann warte ich, bis er irgendwo kostenlos ist.
Ja.
Tja, habe ich aber schon drauf gedrückt gehabt, war dann Pech.
Ja. Ich habe jetzt, fällt mir gerade ein, eine Serie angefangen. Auf Netflix heißt Das Team, glaube ich. Egal. Ja, Das Team. Und da geht es um eine europäische Gemeinschaftspolizeieinrichtung. Irgendwie werden ein paar Prostituierte, ich habe nur die erste Folge geschaut, ein paar Prostituierte in Kopenhagen, Berlin und Antwerpen ermordet. Und dann gibt es da so eine so koordinierte Spezialtruppe, die sich genau darum kümmert. Und das gibt es eben auch in OV und das ist irgendwie total cool, weil wenn die denen untereinander reden, dann reden die natürlich Dänisch, da musst du Untertitel lesen. Aber wenn die dann mit Deutschland telefonieren oder mit den Belgiern telefonieren, dann reden sie Englisch miteinander. Und
das okay.
Ist total cool. Und
wenn sie in Deutschland sind, dann reden sie Deutsch.
Genau, wenn es in Deutschland, wenn die deutschen Polizisten untereinander reden und da irgendwas erforschen oder rauskriegen oder irgendwelche Leute sich mit, dann ist es Deutsch. Klar, auch Untertitel, weil das schaffen sie irgendwie nicht, das dann richtig raus, aber es ist mir auch wurscht. Das ist echt spannend.
Und auch. Und sprechen die Deutschen dann auch so richtig schlechtes Englisch mit deutschem Akzent?
Ja, fürchterlich. Ganz
wahr. Super.
Ja.
Wenigstens authentisch.
Ja. Also auch da fällt es wieder auf. Schade, dass in Deutschland einfach so viel übersetzt ist und es einfach so Tradition hat, dass man das auf Deutsch guckt. Man könnte einfach sein Englisch so auf so einfache Art verbessern, wenn man das, also stell mal vor, wir hätten ab der, weiß ich nicht, 3. Klasse Sachen, die wir auf Englisch hätten, also die wir internationale große Filme, die wir hätten schauen wollen, auf Englisch mit deutschen Untertiteln gucken müssen. Unsere Sprachmelodie wäre einfach so gut gewesen schon.
Mhm. Ja, das stimmt wohl. Jetzt müssen wir halt Podcasts hören.
Ja, gut. Hilft dann auch ein bisschen.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, aber die Serie, ich denke, ich werde sie weiterschauen. Die fing ganz gut an. Aber ich habe sie jetzt noch nicht mit aufgenommen. Ich passe jetzt noch gerade dazu. Werde dann nochmal berichten, wenn ich sie fertig geschaut habe oder für immer schweigen, wenn ich sie nicht fertig schaue.
Genau.
Tja. Ja. Schweigen werden wir aber nicht, wenn es um die Droge der Wahl geht, weil dann werden wir immer geschwätzig, möchte ich sagen.
Möchtest du sagen, was gibt's denn heute bei dir?
Ich habe in der vergangenen Woche einen Gin geschenkt bekommen.
Wer schenkt dir Gin?
Hm?
Wer schenkt dir denn Gin?
Mein ehemaliger Mitbewohner. Der war mit dem Flugzeug unterwegs und hat mir eine Literflasche, was halt irgendwie absurde Größe ist, von G-Wine, diesen französischen Gin aus Grapes, Weintrauben, mitgebracht. Ich weiß nicht, kennst du die Flasche?
Ja, ja, die ist so ein bisschen rundlich irgendwie. Ich habe sie jetzt nicht 100% vor Augen, aber irgendwie so bauchig, rundig, oder?
Ja. Und die halt in der Literversion.
Das ja, ja, ich habe auch mal so eine Literflasche. Gin Mare ist auch so absurd groß irgendwie. Die ist ja auch so eine bauchige. Ja. Es gibt so ein paar Flaschen, die in groß irgendwie total eigenartig wirken.
Ne? Ja. Andersrum geht es mir bei den Tanqueray-Flaschen, wenn ich dann 07er Flasche in der Hand habe, das ist ja ein Spielzeug.
Ja, da gibt es auch 05er, die sind echt witzig.
Ja. Ja, jedenfalls werde ich mir daraus einen Gimlet rühren. Da ich aber noch am Wochenende auf einem Cocktail-Event war und meine Cocktail-Utensilien noch nicht wieder hier sind, arbeite ich mit improvisierten Jiggern.
Sehr gut. Ich habe ausnahmsweise mal einen Jigger da. Und während du jetzt hier geredet hast, habe ich schon ein wenig Zuckersirup und ein paar Dashes Angostura Bitter auf eine große Eiskugel gegeben. Und jetzt gibt es dazu noch ein wenig Bourbon. In diesem Fall 1776, Straight Bourbon.
Mhm. Das ist auch ein schöner Bourbon, muss ich ja sagen.
So, der ist auch 100 Proof, also der hat sein Label verdient. Und dann rührt man das ein wenig und dann ist das ein klassischer Old Fashioned.
Ja, sehr altmodisch. Beide Drinks, die wir haben, sind sehr altmodisch.
Ja, du mit deinem kleinen Bohrer da.
Ich empfehle das, nee, empfehle ich nicht. Die erste Folge vom Quack Crab Podcast, das war noch nicht gut.
Das war ja immerhin, ja doch, ist ja nicht die Nullnummer, ist ja die erste. Das geht schon.
Ja.
Fast.
Naja. Gut. Was haben wir noch? Filme haben wir jetzt leider nichts mehr. Irgendwie beschäftige ich mich im Moment zu sehr mit unserem Garten. In wenigen Tagen wird, ich wollte jetzt sagen, das Räumkommando. Nein, also die Firma kommen, die unser neues Pflaster verlegt und das Fundament fürs Tor eingießt und so weiter. Eingießen, verstehst du? Egal. Und bis dahin habe ich aber das alte Pflaster zu entfernen. Das heißt, eigentlich verbringe ich jeden Tag damit, Pflaster zu entpflastern und so Waschbetonsteine, die wiegen schon einiges, kann ich dir sagen.
Oh ja.
Wenn die mit so einem Brecheisen da rausfummeln musst und dann...
Du fährst also auch immer noch jeden zweiten Tag zum Bauhof und begrüßt deine Lieblingsfreundin da, von der ihr neulich erzählt habt?
Ja, heute war ich dreimal da. wird wieder ein Parkplatz frei, irgendwie beim Grünzeug und dann winkt sie mich und dann fahre ich langsam auf sie zu und dann guckt sie und dann so, ach du schon wieder. Ja nee, setz dich da vor denen, ganz vorne, das passt schon. Und dann darf ich immer da parken, wo sonst eigentlich keiner, also wo keine gezeichnete Parkfläche ist, aber ja, da schickt sie mich immer auf die eine Stelle und dann kann ich wieder meine Steine. Und die Steine schmeiße ich mittlerweile auch nicht mehr in den Müll, sondern ich stapel sie dort und dann holt sie irgendwann jemand ab, der so Steine braucht. Aber meine Waschbetonsteine werde ich, weil da ist irgendwie unten noch Beton dran. Also die hat irgendjemand zwar in Sand gelegt, aber auch Beton benutzt oder irgendwas anderes.
Ja, ja, ich kenne sowas.
Die sind brutal schwer. Oh, fürchterlich.
Ich habe neulich so ein Ding bei uns im Garten erst oben ausgegraben und dann unten als so ein Gehweg im Tomatenhaus wieder eingegraben.
Mm.
Aber ja, also ich habe eine Vorstellung davon, was so ungefähr wiegt. Es ist nicht schön.
Auch nicht so schön. Ja, ja. Letzten Freitag, das habe ich noch gar nicht erzählt, war es ja so ein bisschen regnerisch hier den ganzen Tag. Da dachte ich mir so, ihr geil, freien Tag gewonnen. Weil im Regen kannst du ja da draußen nicht arbeiten und so unterm Carport. Das geht ja nicht, ist ja alles nass dann.
Ja, da ist ja ein Dach drüber, das geht ja gar nicht.
Jedenfalls, ich war irgendwie so platt und habe nichts gemacht und dann regnet es. Und irgendwann, ich weiß nicht, ob das bei euch auch so war, war halt richtig Unwetter und es kam richtig Regen runter und so. Und dann standen wir da und gucken raus und dann, warte mal, wir müssen doch irgendwann im Keller dieses Rückschlagventil zudrehen. Wie war das denn, wenn es jetzt länger regnet oder wenn es so unwetterartig ganz kurz regnet? Hm. oh, guck mal, da auf der Straße, das schwimmt schon alles. Also da war halt, stand auf der Straße 10 Zentimeter Wasser einfach. Und
Was ist das für ein Ventil? Also wo drin, was Ventil
im
da
Keller,
was? Also,
der letzte Punkt vor der Straße sozusagen.
Und okay, also Abwasserleitungen in deinem Haus, bevor die in den Kanal gehen können.
Genau, ja.
Okay.
Und da ist halt so ein Rückschlagventil, das heißt, wenn es von draußen reindrückt, dass es einfach zu ist. Mhm. Und das kann man aber auch per Hand noch zudrehen, dass nichts raus und nichts reingeht.
Noch zu als zu, damit genau. Es nicht Ventil, sondern damit es fixiert ist.
Genau, da ist dann, geht nichts raus und geht nichts rein. Dann,
das heißt, in dem Augenblick solltest du auch nicht mehr die Badewanne leer machen wollen.
Ja, genau. Ja, kommt dann halt unten raus irgendwann. Ja. Dann habe ich gesagt so, aber weißt du was, ich gehe jetzt einfach mal runter und drehe das einfach mal zu, damit ich weiß, dass das auch geht und so weiter, damit ich das finde. Und dann komme ich runter in diesen Raum, wo, weiß nicht, warst du schon mal im Keller bei uns?
Nee.
Du
musst es für die Hörer eh beschreiben, also insofern.
Genau, ich komm in den Keller, dass dann dieser Raum, wo dieses Ventil drin ist, also das in so einem, das ist eine Holzplatte und unter der Holzplatte im Boden geht es nochmal so einen halben Meter runter und da ist halt dieses, weiß nicht, 20 Zentimeter Durchmesser Rädchen, was du dann so zudrehen kannst. Und in dem Zimmer sind zwei Waschbecken, also ein hohes und niedriges, so zum Farbe sauber machen, Schmutzwaschbecken, keine Ahnung, warum man da zwei Waschbecken wirklich nebeneinander macht, also so. Das eine Waschbecken ist fertig und dann kommt das nächste, 40 Zentimeter niedriger. Aber okay, gut. Und aus diesem niedrigen Waschbecken, das war halt randvoll mit Wasser, das Wasser lief raus, es sprudelte von unten hoch, der ganze Boden stand schon voll Wasser.
Oh shit.
So, oh nein, die Platte hochgerissen, in dem Moment läuft natürlich das Wasser, was dann in dem Waschbecken oder in dem Raum war, lief dann auch noch runter mit in dieses Loch rein, dann greife ich in das Loch rein, wo natürlich das voll ist mit Wasser, such dieses Ventil, dreh das Ventil zu, rotiere da drum, sitzt natürlich schon in dem scheiß Wasser drin.
Super.
Oh.
In dem Augenblick fallen dir deine AirPods aus dem Hemd in die Suppe rein.
Nee.
Das wäre so das, was mir noch passiert wäre.
Nee, irgendwie Handy und alles hatte ich oben. Ich habe nicht mal ein Foto von gemacht. Ja, dann drehe ich es zu. In dem Moment, wo es zu war, war auch natürlich dann direkt das Waschbecken. Hat aufgehört zu sprudeln. Dann.
Aber es konnte ja nicht ablaufen.
Nee, es konnte nicht ablaufen. Ja, es war halt voll.
Und ja.
Hielt das Wasser.
Klar, aber der Boden war auch schon zum Teil voll und dieser Schacht auch.
Der Boden war zum Teil voll. Dann haben wir erstmal den Scheiß vom Boden in den Schacht reingeschoben, damit das. Wobei, in dem Zimmer haben wir es irgendwie, da haben wir nur so Kellerregale stehen, die eben, weiß ich nicht, unten so 5 Zentimeter Spiel haben. Das heißt, stand nichts. Ich glaube, meine Arbeitsschuhe standen im Wasser, aber das ist egal, die sind dafür gemacht. Und leider gibt es dann ein Stückchen weiter hinten gibt es noch eine Stelle. Wo die Wasserenthärtungsanlage ist. Und da kam auch nochmal das Wasser raus. Dann natürlich auch nicht mehr, als es zugedreht war. Da standen allerdings ein paar Kisten, wo irgendwie Bücher drin waren. Da habe ich die Kisten zur Seite, heb die hoch. Kannst du dir vorstellen, was passiert? Boden reißt sofort aus. Bücher alle raus, waren alle meine Barbücher. Dann habe ich die erstmal zum Trocknen aufgehängt. Hurra. Also das war nicht so schön. Dann bin ich rausgegangen in die Werkstatt und ich habe mir zum Glück kurz nachdem wir eingezogen sind, habe ich mir einen Werkstattsauger gekauft und habe überlegt, was für einen nimmst du denn? Und dann habe ich gedacht, ach komm, nimmst du so einen, mit dem du auch so Wasser wegsaugen kannst. Wer weiß, vielleicht hast du ja mal irgendwo einen Wasserschaden oder sonst irgendwas, da kannst du auch Wasser mit wegsaugen, voll gut. Habe natürlich nie gedacht.
Ich hätte jetzt eher an Teppichreinigung gedacht, weil dafür gehen die Dinger auch gut, aber Du denkst gleich an Wasserschäden.
Ja, nee, nicht richtig Wasserschäden, sondern, weiß ich nicht, schmeißt du irgendwas runter oder kippst du irgendwas aus oder so und dann kannst du das wegsaugen, voll geil. Ja, da habe ich erstmal den extrem übervollen Beutel rausmachen müssen, natürlich im strömenden Regen und Hagel draußen. Es hat auch ordentlich gehagelt da. Mhm. Zum Glück haben wir in den Carport, da konnte ich drunter stehen. Und der war natürlich randvoll vom Absaugen in der Bar und egal. Ja, und dann habe ich angefangen, im Keller mal die ganzen feuchten Stellen abzusaugen.
Aber du konntest den, das Ding ja nirgends entleeren.
Ja, das ging dann. Also der Regenschauer hat dann relativ bald wieder aufgehört.
Okay.
Ja, und bist du, weiß ich nicht, da gehen auch mal so 10, 15 Liter. Und es war halt nicht so, dass da hinten an der anderen Stelle, wo die Regale, also wo die Kisten standen, da waren nicht größere Mengen Wasser. Da waren, lass es mal 2 Liter sein. Und 2 Liter auf dem Boden ausgegossen, das sieht halt unglaublich viel aus, aber ist halt nicht viel.
Mhm. Also. Wie ist das in dem Schacht unten? Kann es da versickern? Also ist da unten offen oder?
Da kann es irgendwie mit weglaufen, in den Schacht rein.
Okay.
Jedenfalls, als es dann wieder das Wasser, also du kannst ja dann raus auf die Straße gucken und siehst so, okay, Straße ist wieder leer. Das heißt, der Kanal kann jetzt wieder damit umgehen. Habe ich es wieder aufgedreht. In dem Moment lief natürlich das Waschbecken sofort wieder ab. Und alles andere. Aber dieses Loch, wo das drin ist, da habe ich, glaube ich, noch, lass es 6, 8, 10 Liter Eimer Wasser erstmal rausgeschöpft. Und dann habe ich.
So groß ist es dann schon, dass du da einen Eimer reinkriegst. Okay. Ich hatte mir das jetzt so vorgestellt, dass man da nur so reingreifen kann.
Nee, das ist, lass es 40 mal 60 Zentimeter sein und 50 Zentimeter tief mindestens.
Okay.
Also, da ist schon.
Ja, aber das meinte ich vorhin. Da kann das, also da, das Wasser, was da drin steht, das steht da schon drin.
Mhm.
Es ist nicht so, dass es irgendwie weggesickert und dann irgendwo, keine Ahnung.
Ja. Also, es gibt da wohl einen Ausgang in den Kanal wieder rein. Auch da drin. Weil nämlich, ich habe das leer geschaufelt und dann ausgesaugt, dann war es schön sauber. Und dann nach 2 Stunden stand irgendwie wieder, weiß ich nicht, 10 Zentimeter Wasser in diesem Loch drin.
Hm.
Da habe ich gedacht, das ist seltsam. Beobachtest du mal und irgendwie einen Tag später oder 2 Tage später war es dann weg wieder.
Okay.
Also ich habe das Ding jetzt offen gelassen und den Sauger noch da stehen und alles. Das jetzt nur auf dem Ventil obendrauf, quasi auf diesem Metalleinbau, wo es halt nicht weglaufen kann. Da ist noch ein bisschen Wasser, das muss ich jetzt noch wegsaugen und dann ist das.
Ich möchte eine Smart Home Solution anregen.
Ja.
Da muss ein Wasserdetektor hin irgendwo und dann irgendwie eine elektrische Betätigung dieser Absperrventils. Und eine Alarmierungsfunktion nach oben, dass das jetzt abgesperrt ist, damit man Fehlauslösungen überprüfen gehen kann.
Ja.
Also du brauchst dir nur irgendeine mechanische Betätigung von diesem Drehding überlegen. Das mit dem Wassersensor ist eine Sache von 10 Euro. Das geht easy. Sowas habe ich hinter der Waschmaschine liegen.
Ja, ja, also Wassersensor, das denke ich, werden wir da über kurz oder lang hinbringen. Mit dem mechanischen Ding zudrehen, weiß ich nicht, ob ich das hinkriege. Unser Nachbar hat erzählt, der ist, ohne ihm zu nahe zu treten, vermutlich deutlich über 80.
Der schreibt jetzt Leserbrief. Ich bin 62, du Arsch.
Genau.
Leserbrief, es wäre ein Hörerbrief, ich nehme das zurück.
der kam heute vorbei und da habe ich ihm erzählt, so, hier Unwetter und so, wir hatten Wasser im Keller. Ich habe das Rücklaufventil zu spät zugedreht. Ach, wissen Sie, als wir hier eingezogen sind, beim ersten Sturm ist uns genau das Gleiche passiert. Da hat er noch gesagt, der Vorbesitzer, Rudi, wenn so richtig regnet, dann gehst du runter und drehst es zu, sonst läuft jetzt nämlich der Keller voll. Also ja, das passt schon, mache ich dann irgendwie. Und dann kam der erste Regenschauer. Wissen Sie, ich gucke raus auf die Straße. Mensch, die Straße ist aber schön voll. Und in dem Moment fällt es mir ein, ich gehe in den Keller und statt 10 Zentimeter Wasser im Keller.
Fuck. Das ist so schön, History repeating.
Das ist echt so.
Okay. Wie lange wohnt Rudi schon da? 40 Jahre, 50 Jahre?
Ich weiß nicht, wie lange der wohnt.
Okay. Ja.
Boah, der Drink ist aber echt schön. Sehr elegant, muss ich sagen. Ja.
Meiner ist in die Idee zu süß geraten, aber das gleicht sich aus, wenn ich gleich noch mehr Bourbon reinkippe.
Da kannst du ja. Also kannst du mit Bourbon immer korrigieren.
Ja.
Und vielleicht einen Hauch bitter noch dran. Ja, das war, da dachte ich, das war es dann auch mit meinem entspannten Freitag, wo ich nicht im Garten arbeiten musste. Da habe ich dann halt den ganzen Tag im Keller gewütet und gesaugt und gewischt und nochmal gewischt und dann nochmal trocken und Handtücher und dann noch zwei Waschmaschinen angestellt, um die Handtücher wieder. Und dann das eine Handtuch hatte natürlich irgendwo Steine aufgesammelt, dann stehst du erst wieder draußen im Regen oder im Nieselregen mit dem Gartenschlauch und spritzt erst diese Steinchen wieder von deinem Handtuch, damit du es dann in die Waschmaschine tun kannst, damit das Tuch auch wieder sagt, ah, fürchterlich, sag ich dir.
Ja, wer keine Arbeit hat, der macht sich welche, ne?
Ja, genau. Also, ja. So, das große Glück war, unsere Tochter hat Mittagsschlaf gemacht und sie hat einfach durchgeschlafen, während wir unten Alarm gehabt haben. Das wäre jetzt eigentlich noch gewesen, wenn einer da noch hätte Kind bekinden müssen, betreuen.
Betüdeln. Das heißt aber auch, du musst jetzt jedes Mal, wenn du wegfährst,
ja,
musst du das zudrehen, oder?
Ja, es empfiehlt sich. Also weißt du, wenn du einen Tag wegfährst und siehst, ja, es ist nichts angesagt.
Ja klar, einen Tag, aber wenn du jetzt eine Woche oder 14 Tage oder sowas,
genau,
dann musst du das zudrehen, das musst du dir zur Angewohnheit machen. Ja,
sollte man zudrehen auf jeden
Fall. Und wenn du jetzt irgendwie, mal angenommen, ihr seid irgendwann wieder berufstätig, Kind geht mal irgendwann in die Schule oder so, musst du eigentlich immer den Wetterbericht ein bisschen im Auge haben, weil wenn ihr beide außer Haus seid, willst ja nicht heimkommen und dann steht die Bude 15 cm unten, zumindest unten im Keller, unter Wasser. Ich weiß nicht, wie hoch das steigen würde, wenn jetzt mal so richtiger Regenschauer und du bist irgendwie, weiß nicht, du arbeitest ja auch weiter als 10, 15 Kilometer von daheim entfernt.
Ja.
Deine Frau auch. Jetzt aktuell, okay, noch kein Problem. Irgendwie, Kind ist noch klein, irgendjemand ist immer irgendwie in der Nähe, aber das wird sich ja ändern.
Ja, irgendwann. Klar. Nee, da muss man auf jeden Fall, also ich gucke jetzt auch schon den Wetterbericht etwas aufmerksamer an.
Und ja gut, dass du das jetzt auf so eine halbwegs glimpfliche Art gelernt hast und nicht mit irgendeinem großen Schaden.
Ja, stell dir mal vor, das wäre runtergelaufen, also da stehen ja noch irgendwie, weiß ich nicht, 15, 18, 20 Kisten bei uns im Keller, halt für das Badzeug. Das sind zwar dann nur in Anführungsstrichen Gläser drin, aber wenn das auch mal schön anfängt zu schimmeln und so, das ist ja, oh, ekelhaft.
Ja, das ist wirklich nicht nett, ne.
Ja,
oder jetzt, wenn da irgendwas,
und genau, ein Gefrierschrank und so weiter.
Ja, und die Möbel, also wenn dann,
ja, klar,
keine Ahnung, wenn diese Regale vielleicht aus Holz sind oder so, wenn die lange im Wasser stehen, dann gammeln die Regale weg. Und also, ist alles blöd.
Ja, nicht so schön. Ja, ich glaube, die Holzregale in diesem ersten Zimmer, die werden wir nochmal aufbocken, dass die ein bisschen höher stehen. Ach nee, das ist ein Waschbecken-Kühlschrank, den kann ich nicht hochbocken. Den muss ich rausbauen, kurz sägen und dann Plastik drunter legen. Geil. Super Idee. Naja.
Und hast du mal recherchiert, ob man irgendwie, weiß nicht, dieses Rückschlagventil durch eine 2019er Version ersetzen kann? Um dann
noch nicht
automatische Peace of Mind zu haben, weil ich meine, moderne Häuser laufen ja bei Regen nicht voll. Das muss ja irgendwie, also ich stelle mir vor, dass das ein gelöstes Problem ist.
Ja.
Und dich vielleicht nur betrifft, weil du so ein altes Haus hast. Aber das, so ein Rückschlagventil, das sollte doch irgendwie.
Ja, ich habe zurzeit jetzt gerade anfangenden Kontakt mit einem, heißen die dann Klempner, wenn die so Gas.
Gaswasserscheiße, ja, genau.
Also, Wasser machen? Ja, gell? Klempner.
Wahrscheinlich.
Weil ich nämlich mir mal ein Angebot machen lasse, was es kostet, wenn wir jetzt bei uns alles aufmachen, eine Wasserleitung rüber in die Bar legen zu lassen.
Mm. Wichtiges Thema.
Wäre halt total geil, wenn ich da zumindest mal stabil kalt Wasser hätte. Also, Warmwasser hinter der Bar finde ich dann doch zu harten Luxus.
Wenn dann richtig. Nee, hast schon recht.
Ja. Und dann werde ich den fragen, wenn der wieder hier ist, was man da machen kann, ob er dann irgendwie, weiß ich nicht, das Zimmer komplett ausbaggern muss oder ob er das Ding einfach rausschraubt und ein neues reinschraubt.
Genau. Ja. Nächste Kostenvoranschlag, ich brauche einen Bagger in meinem Keller.
Ja, genau.
Was kostet das?
Ja gut, wir haben jetzt, wenn das Pflaster gemacht wird, da kommt auch ein Bagger, vielleicht kannst du den auch in den Keller fahren.
Genau, den musst du oben zerlegen, Treppe runtertragen, unten wieder zusammenbauen. Ist eine Kleinigkeit, kostet 2 Wochen und 500.000 Euro.
Ja, ist easy.
Ja.
Ja. Mein Cousin hat sich jetzt...
Das Problem mit diesen Dieselabgasen im Keller, muss ich auch noch Gedanken machen.
Da ist noch ein Fenster, da kannst du den Schlauch wieder rauslegen.
Kein Problem.
Ja, easy. Mein Cousin hat sich jetzt einen Billardtisch gekauft für seinen Keller und hat den zerlegt. Und dann haben wir versucht, den in den Keller zu tragen, aber wir sind halt irgendwie an der letzten Kurve von dem Billardraum immer gescheitert. Jetzt hat er gerade irgendwie einen Freund von ihm, der Schreiner ist, beauftragt, kannst du den zersägen und dann drinnen wieder richtig zusammenbauen, dass der auch noch ein Billardtisch ist. Und der prüft jetzt gerade, wie er also er wird nicht zersägt, aber er wird halt die Teile, die halt da irgendwie miteinander überplattet sind oder keine Ahnung, so auseinanderbauen, dass er dann auch den Billardtisch in seinem Keller wieder zusammenlegen kann. Das fällt mir nur gerade ein bei dem Bagger.
Nicht schlecht. Ich habe mal einen Billardtisch vernichten dürfen.
Vernichten?
Ja, wir sollten den vernichten.
Warum das?
Weiß ich auch nicht. Im Nachhinein frage ich mich das auch. Ich erinnere mich nur noch sehr dunkel an die Details. Das war
geil, der auf deinem Balkon aussehen wird, oder?
Ja, das wäre nicht schlecht. Aber ich glaube, der Boden auf meinem Balkon würde das nicht tragen. Weil das ist so ein Holzboden auf so Plastikbohlen. Ich glaube, wenn ich da einen Billardtisch mit, also so einen richtigen großen draufstelle, dann ist der Boden wahrscheinlich durch.
Vor allem Billardtisch draußen ist einfach auch eine dumme Idee.
Ja. Egal. Jedenfalls, das war zu meiner Bundeswehrzeit. Dieser Billardtisch war irgendwie alt und ranzig und keine Ahnung. Mhm. Und dann hieß es, hier drei Leute, mach den mal kaputt und trag den mal runter, der wird dann beim nächsten Sperrmüll abgeholt. Mhm. Und dann standen wir da mit so einem Billardtisch im zweiten Stock und ja.
Fenster auf, Tisch raus.
Das war eine unserer ersten Ideen, bis wir versucht haben, den hochzuheben. Das geht nämlich nicht.
Das ist bekloppt.
Das ist bekloppt schwer, dieses Teil.
Also ich habe hier nur Einzelteile geschleppt und das war schon irrsinnig.
Ja, wir haben dann irgendwie diese Platte, das war so eine Schieferplatte oder sowas, die da drin war. Ich weiß nicht genau, aus was das war, aber es kam uns wie so eine Schieferplatte vor. Die haben wir dann irgendwie aufgerichtet auf dem Tisch und dann, weil wir die nicht runterheben konnten, haben wir die einfach runterfallen lassen.
Boah.
Das hat den größten Schlag in einem geschlossenen Raum getan, den ich jemals in meinem Leben gehört habe.
Okay.
Wirklich, das war ein markerschütternder Knall, als das Ding aufgekommen ist. Und ist bei der Gelegenheit auch in zwei Teile zerbrochen, was uns sehr entgegenkam, weil dann konnten wir das mit mehreren Leuten einfach schleppen.
Mhm.
Und den Tisch selber, das war auch so ein Riesenkonstrukt, den haben wir dann zur Treppe und haben den einfach auf die Treppenstufen so drauf, also der lag quasi, wenn du dir einen riesigen Tisch vorstellst, den du auf den Kopf drehst und schiebst ihn zur Treppe und klappst ihn dann so, also du schiebst ihn quasi über die oberste Stufe, immer so weiter raus, bis er dann irgendwann so umklappt und dann liegt er so auf den Spitzen von den Treppenstufen quasi.
Mhm.
Und dann haben wir ihn noch so weit runtergeschoben, so lange wie wir ihn halten konnten, und dann haben wir ihn einfach losgelassen. Und dann schoss er die Treppen runter und schlug halt irgendwo ein, weil das Treppenhaus war alles aus so komischem Granitstein, irgendwas, das war nicht kaputt zu kriegen, und er schlug dann da irgendwo ein, es machte wieder einen riesigen Lärm. Und dann haben wir ihn rumgeschoben und haben das mit der nächsten Treppenabsatz wieder genauso gemacht und dann viermal runter und dann waren wir unten. Aufgabe erfüllt, wunderbar. Halt unfassbaren Lärm gemacht, aber in so einem Bundeswehrblock ist das ja auch völlig egal.
Ja, haben wir ja letzte Woche, oder? Letzte Woche?
Ja, es war, glaube ich, letzte Woche, ja. Da sind wir schon wieder bei dem Thema.
Monster-Serie.
Das waren halt so die nicht-militärischen Aufgaben, die man da so kriegt. Ich habe auch mal einen, wenn wir gerade bei dem Thema sind, ein so ein Festumzugswagen von irgendeinem, ich weiß nicht, der gehörte irgendeinem Vorgesetzten. Es war wahrscheinlich alles nicht legal, keine Ahnung. Jedenfalls in einer Halle der Bundeswehr auf dem Gelände der Kaserne stand in einer Halle so ein Festumzugswagen, der so bei so Karnevalsumzügen verwendet wird. Und ich glaube, das war eine riesige Friedenstaube, was irgendwie auch geil ist, dass es bei der Bundeswehr so eine Friedenstaube da drin war.
Mhm.
Ja, und die war, also das war eine Konstruktion quasi, die auf einen Hänger kommt, und die Friedenstaube war aus Gips gemacht und der Gips war auf so einem Hühnerdraht drauf, also quasi irgendjemand hat mal irgendwann vor ewigen Zeiten scheinbar ein aus Hühnerdraht eine Taube modelliert und die dann mit Gips übertüncht und dann außen angemalt, sodass es dann am Ende eine Taube ist. Vermutlich ist das so die Art und Weise, wie man so eine riesige Skulptur baut. Und hinten in der Taube im Rücken konnte man quasi mit mehreren Leuten stehen und dann kannst du Kamelle werfen. Und aus Gründen, die ich nicht mehr weiß, musste dieses Ding auch vernichtet werden. Wahrscheinlich, weil es irgendwie schon zu oft im Einsatz war oder kaputt war oder irgendwas und es sollte irgendwas Neues gebaut werden und jedenfalls hieß es, mach mal die Taube kaputt und zerleg die mal in Einzelteile, die muss verschrottet werden. So. Und das waren immer so Aufträge bei der Bundeswehr, wo du dich, ich weiß nicht, inwiefern das legal war, quasi uns dafür einzusetzen, für so Privatvergnügen. Wahrscheinlich alles irgendwie shady, keine Ahnung, aber in dem Augenblick, wenn der Vorgesetzte sagt, du kannst jetzt das machen oder du kannst weiter auf der Stube hocken und Quatsch dich langweilen und du kannst ihm damit einen Gefallen tun und steigst damit in seinem Ansehen, dann denkst du dir, erstens ist das Abwechslung, zweitens, was kaputt machen klingt spannend und drittens, wenn der mich dafür danach besser leiden kann, umso besser. Und,
ja, warum nicht?
Genau, und dann haben wir da uns überlegt, wie wir das machen und das war, glaube ich, das in der Vorgang in meinem Leben, bei dem ich am meisten mit einer Flex gearbeitet habe, weil wir, als erstes haben wir mit riesigen Vorschlaghämmern diesen ganzen Gips zerkloppt, was unfassbar gestaubt hat. Dann haben wir uns so Atemschutzmasken besorgt und dann haben wir diesen ganzen Gips da im Grunde mit Vorschlaghämmern zerdeppert, solange bis das alles mürbe war und wir das runterzerren konnten. Mhm. Und da drunter war eine Konstruktion, die diesen Hasendraht, auf dem der Gips drauf war, war auf einer Konstruktion aus verschweißten Stahlstreben. So im Grunde von derselben Dicke wie diese Armierungen in so Stahlbeton.
Okay.
So diese dicken Stahldinger, die immer so allen Zentimeter so einen Knubbel haben. Weißt du, so genauso wie die bei dir in deiner Mauer drin sind.
Mhm. Ja, super.
Aus diesem Zeug war quasi die Unterkonstruktion dieser Taube. Und dann haben wir uns eine Flex genommen und haben das auseinandergesägt. Also so viel habe ich in meinem Leben nie wieder geflext wieder. Mhm. Aber das war auch so eine sinnlose Aktion bei der Bundeswehr, die eigentlich nichts Militärisches hatte, außer so ihr, macht das mal kaputt. Egal wie, besorgt ihr irgendwas, macht das kaputt. Und dann musst du kreativ werden und musst das kaputt machen.
Ja,
und das waren so die Sachen, wo man dann denkt, okay, ich habe jetzt heute nicht gelernt, wie man irgendjemanden töten muss und ich habe mich auch nicht sehr gelangweilt, ich habe körperlich gearbeitet. Und es war vielleicht nicht sehr sinnvoll, aber vielleicht doch, keine Ahnung, vielleicht hat der Karnevalsverein, der örtliche, danach einen viel besseren Wagen gebaut, weil das Fahrgestell wieder frei war, weil wir den ganzen Rest runtergeflext hatten.
Ja, oder dein Chef hat seine Ex-Frau einen auswischen können, weil ihr Lieblingswagen kaputt gemacht hat.
Keine Ahnung, ist mir alles unklar, aber ich habe nur
Befehle. Ich weiß nicht, was damit passiert ist. Die Jungs haben das kaputt gemacht.
Jungs haben
das kaputt gemacht.
Ich habe nur Befehle befolgt.
Wie sind wir jetzt dahin gekommen? Ach ja, vom Wasser im Keller.
Ich glaube, tatsächlich war das gar nicht befohlen. Ich glaube, das war tatsächlich, hat er irgendwie dazu gesagt, dass es freiwillig sei. Ja, aber ich meine, uns war sehr langweilig. Wir haben jede Abwechslung gerne angenommen. Und zerstören klang für mein 18-jähriges Ich immer gut. Wann darf man schon mal irgendwie mit grobem Werkzeug Dinge kaputt machen?
Warte, aus dem gleichen Grund warst du neulich bei uns und hast die Mauer kaputt gemacht.
Siehst du, da ist ein Muster. Da ist ein Muster, ich sag's dir. Und wenn der mich hinterher besser leiden kann, umso besser.
Genau so. So einfach ist das.
Ich sehe Muster in meinem Leben, die mir vorher nicht bewusst waren.
Ja,
okay.
Jetzt mal gucken, ob du bei deinem Arbeitgeber auch irgendwas kaputt machen kannst.
Ich habe gerade einen neuen Arbeitgeber. Ich hoffe, dass ich jetzt da erstmal nichts kaputt mache.
Jedenfalls ist auch nicht, was von Wert ist.
Nee, das ist auch nicht Ziel der Übung.
Ja. Gut, das war das Thema Haus im weitesten Sinne. Wir haben neulich schon mal irgendwie über so ein paar neue Podcasts gesprochen. Ich finde es ja immer ganz schön, sich mit anderen Podcastern, Podcast-Hörern darüber zu unterhalten, was denn so die neuen Sachen sind, die man so entdeckt hat, wo man sagt, ach ja, das ist mal eine coole Folge, coole Sendung. Hör dir das doch mal an. Hast du irgendwas? Also ja, ich weiß, du hast was. Ja, du weißt, was ich meine.
Willst du die Illusion für unsere Hörer aufrechterhalten, dass wir uns einfach so von einem Thema zum anderen plaudern und das nicht alles im Sendungsplan steht?
Ja, komm.
Du verrücktes Huhn, du.
Ja,
ja, ich habe tatsächlich mindestens einen neuen Podcast, vielleicht sogar zwei. Für alle Leute, die Holgi hören, ist es vielleicht gar kein so neuer Scheiß, weil ich bin ziemlich weit hinten dran und habe neulich bei Holgi eine Folge gehört, wo er sich mit einem Arbeitskollegen von sich unterhält. Also Holgi arbeitet ja bei also Holgi von Vrindt, für die Hörer, die jetzt überhaupt nicht wissen, von wem ich rede, einem der...
Holger Klein heißt er.
Holger Klein, genau, einer der deutschen Podcaster mit eigentlich einer relativ großen Gefolgschaft, mit seinem Podcast Vrindt, wer redet, ist nicht tot. Und da gab es neulich eine Folge, wo er mit einem Arbeitskollegen von sich, der arbeitet, wenn er nicht podcastet, bei Radio 1, und unterhält sich dort mit einem Kollegen und der nimmt jetzt ein dreimonatiges, ich weiß nicht, ist das dann ein Sabbatical, wenn es nur 3 Monate sind, keine Ahnung, er lässt sich da irgendwie freistellen oder jedenfalls hat er 3 Monate frei und hat sich ein Segelboot gekauft mit einem Kumpel und die wollen mit dem Segelboot, haben sie einen relativ ambitionierten Plan, einmal irgendwie nach England rüber und da irgendwie rund und dann oben Schottland und keine Ahnung was, irgendwie dann rüber nach Norwegen und runter durch ein da oben hier diese Meerenge da, Dänemark, Schweden, ich habe den Namen gerade vergessen, irgendwas mit großer Belt, kleiner Belt, keine Ahnung, irgendwie da durch und dann wieder zurück. Das ist so der Plan. Und naja, der Typ arbeitet auch beim Radio und demzufolge hat er gesagt, er macht da einen entsprechenden Podcast dazu und wird versuchen, von unterwegs zu berichten. Und mit dem Segeln, ich hatte ja schon mal so einen kurzen Anflug von, ich möchte auch segeln, das ist dann irgendwann wieder eingeschlafen. Dieser Gedanke arbeitet aber immer noch in meinem Hinterkopf. Das heißt, das Thema Segeln, das ist in meinem Kopf noch nicht ganz abgeschlossen. Und der Podcast, demzufolge war der sofort auf meiner Liste von, ich muss das abonnieren, ich muss das hören, Segelabenteuer ist genau mein Ding. Er heißt Die Botschaft, was ich sehr lustig finde, weil Die Botschaft, aber eben mit Doppel-O. Und
jetzt habe ich es, ja.
Ja, get it? Segeln als Podcast ist so die Tagline darunter. Und ja, ist gut gemacht. Also vor allen Dingen, weil der Typ ist aus Berlin. Also ich nehme an, er ist aus Berlin. Er spricht zumindest so. Und ich meine, Radio 1, Holgi, alles Berlin. Also irgendwie kommt er aus der Gegend. Meine alte Heimat, da ist auch der entsprechende Dialekt am Start.
Mhm.
Und hat so ein bisschen so Berliner Schnauze, so schnodderig daher gepodcastet, aber eben dadurch, dass der Typ auch Radio macht, audiotechnisch auf einem guten Niveau, auch wenn das vielleicht, weiß ich nicht genau, sein erster Podcast möglicherweise ist, es ist definitiv nicht seine erste Hörfunksendung. Insofern ist es von guter Qualität, wenn der irgendwie mal Interviews macht mit Leuten, die er irgendwie trifft. Also jetzt, ich bin noch nicht durch, also ich bin absolut nicht auf dem aktuellen Niveau, ich bin über einen Monat hinten dran. Sie sind aber schon losgefahren an der Stelle, wo ich bin und sie sind schon irgendwie in Holland gewesen und dann gibt es so Interviews mit Leuten, die sie unterwegs treffen. Manchmal schneiden sie so Funkverkehr mit der Schleuse mit und so und berichten halt so, wie diese Reise läuft und was sie so alles am Anfang für dumme Fehler machen. Und die ersten Folgen des Podcasts gehen darum, wo sie das Boot, wie sie den Verkäufer kennengelernt haben, wie sie das Boot gefunden haben, wie sie dann irgendwie das Boot übernehmen und am Anfang natürlich total skeptisch sind, weil sie haben nicht viel Zeit für die Vorbereitung, weil sie haben halt diese 3 Monate, aber davor stecken sie voll im beruflichen Stress und danach werden sie dann vermutlich wieder im beruflichen Stress stecken. Das heißt, sie hatten nicht so die Möglichkeit jetzt irgendwie, wir kaufen erstmal das Boot und wir beschäftigen uns erstmal 6 Monate mit dem Boot und gucken, ob wir das fit machen können oder so, sondern so Boot kaufen.
Muss zum Boot sein, kurz was konnte.
Ja, genau, und losfahren und dann auf der Fahrt merken, oh, mit dem Segel ist was nicht, oh, mit dem, unser Tiefenmesser geht nicht so geil und wie gesagt, ich bin noch lange nicht durch. Ich habe keine Ahnung, ob sie es schaffen werden, ob der Plan irgendwann hart vor die Wand fährt oder nicht. Aber ich bin da gerade so drin und ich finde es gerade total toll, das zu hören. Und
okay.
Das wäre der eine Podcast. Hast du noch was Neues, bevor ich noch einen zweiten reinwerfe?
Ich habe jetzt irgendwie durchs Ukulele-Spielen mir einen Ukulele-Podcast aus Hawaii, das hatte ich ja vorhin, nee, das war vor der Sendung.
Es ist echt Israel Kamakowole oder so ähnlich. Ich kann seinen Namen nicht aussprechen.
Ist,
nee. Tatsächlich nicht der einzige Ukulele-Spieler von Hawaii, sondern...
Nee, es gibt noch mehr.
Da noch viele mehr, okay.
Ja. Und das sind irgendwie so 3 Jungs, die... Eigentlich machen die irgendwie Video hauen es halt auch aus Podcast raus. Und bei 90% der Sachen funktioniert das auch mit nur Ton. Manchmal muss man halt sagen, ja, okay... Ich merke mir mal Minute 35, da gucke ich nochmal rein, was die da eben meinen, wie sie irgendwie greifen. Ukulele Underground Podcast. Und das Coole ist halt, wenn sie dann so ein bisschen über Hawaii reden und so, wie es da ist und so. Das ist schon echt cool. Also Aber ich glaube, für Leute, die sich nicht für Ukulele interessieren oder das nicht probieren gerade, ist das nichts, was man hören müsste. Na, aber sonst habe ich jetzt nichts Spektakuläres. Ach, doch, einen bisschen quatschigen Podcast, den ich dir unbedingt, ich weiß nicht, nur semi ans Herz legen möchte, weil ich weiß immer noch nicht, ob ich ihn gut finde. Nennt sich Whatever Happened to Pizza at McDonald's. Es ist ein investigativer Podcast, wo einer versucht rauszufinden, warum es bei McDonald's keine Pizza mehr gibt.
Gab es die denn mal?
Ich kann mich nicht daran erinnern. Und er behauptet immer wieder, dass er Leute findet, die sich daran erinnern könnten. Und jetzt versucht er irgendwie einen Zusammenhang mit Domino's Pizza herzustellen und McDonald's und keine Ahnung, es ist jedenfalls total ulkig, wenn dann eben als investigativer Journalist versucht, Leute anzurufen und zu klären, was er braucht, um eine Privatermittlerlizenz zu bekommen und ja, und dann muss er sich irgendwie durch 1 Million Microfish durchlesen, um rauszufinden, ob es da mal eine Anzeige gab, die irgendwas konnte. So. Das sind immer nur so, weiß ich nicht, so 5 bis 10 Minuten. Ich weiß gar nicht, wie ich auf den gekommen bin, auf den Podcast. Ich habe jedenfalls irgendwie, also es gibt 120 Folgen oder so im Moment. Und ich habe einfach, weiß ich nicht, die letzten 5 hintereinander gehört und war dann so irgendwie drin in so diesem unsinnigen, quatschigen Erzählen von den Menschen. Ja. Ist jetzt nicht so eine Empfehlung, aber wer mal so zwischendrin 5 Minuten, 10 Minuten absoluten Nonsens braucht, Whatever Happened to Pizza at McDonald's.
Okay. Ich werde das mal abonnieren, mal gucken, was passiert.
Wie gesagt, am besten, weiß ich nicht, 5 Folgen mal in die Podcast-App reinladen und die direkt so hintereinander hören, damit man so ein bisschen den Flow kriegt.
Okay.
Und dann war ich jedenfalls gut genug. Kann sein, dass ich den jetzt in 10 Ausgaben wieder rausschmeiße, aber irgendwie ist es halt so komplett absurd.
Okay, ich habe mal 3 Stück runtergeladen.
Ja.
Und die sind jetzt auch am Anfang meiner Liste, glaube ich, oder? Mal gucken. Ja, sind sie.
Mhm.
112, 113, 114. Mal gucken, was passiert.
Ja.
Ja, ich habe auch noch einen und zwar, jetzt muss ich gucken, wie der genau heißt, ich glaube Airline Pilot Guy.
Oh, Pilot oder was?
Ja, genau, das sind so Verkehrspiloten,
mhm.
Die so über so Pilotenzeug halt reden. Die reden über, was weiß ich, dass die Fluglotsen in New York irgendwie total die dragonischen Arschlöcher sind, ist falsch ausgedrückt. Die sind sehr, da wird man beleidigt, wenn man da was falsch macht.
Echt?
Ja. Ich glaube, wie bin ich darauf gekommen? Ich glaube, der eine Typ von denen war bei Every Little Thing von Gimlet.
Oh.
Oder irgendeiner anderen Gimlet-Show. Also es war auf jeden Fall eine Gimlet-Show, aber entweder war es Every Little Thing oder es war Reply All. Nee, es war wahrscheinlich Every Little Thing. Zu irgendeinem Thema, was mit Fliegen zu tun hatte. Ich weiß jetzt die genaue Sendung gar nicht mehr.
Hast du es bestimmt gehört.
Dann hast du es bestimmt gehört, ja, warte mal, lass mich kurz, das muss ich jetzt rauskriegen. Every Little Thing, All Shows, müsste ja so ungefähr die letzte gewesen sein, die ich gehört habe. Cockpit Confessions, The Truth About Airplane Mode and More vom 20. Mai.
Stimmt, ja.
Und da war ein Captain, der irgendwie große Flugzeuge fliegt, zu Gast. Und im Abspann, den man normalerweise immer so überhört, hieß es, if you want to hear more from bla bla bla, wie auch immer er hieß, listen to his podcast, The Airline Pilot Guy. Und
die haben schon 300 Ausgaben gemacht, alter Schwede.
Ja, ja. Und die sind auch absurd lang. Also die Folgen.
Das ist ja so wieder was, da habe ich dann Schwierigkeiten. Ne?
Genau, 3 Stunden im Schnitt und ich überspringe auch relativ viel in den Folgen, weil es gibt dann immer so eine Sektion Feedback, die ist unfassbar lang, wo sie irgendwelche Feedbacks vorlesen von irgendwelchen Leuten, die ihnen irgendwelche Korrekturen zu den letzten Sendungen schicken. Da ich es noch nicht so lange höre, ist es im Moment für mich so alles, ja, keine Ahnung, Feedback zur Sendung, die ich nicht gehört habe, alles weg. Da kann man immer so eine ganze Stunde skippen. Aber da sind trotzdem am Anfang interessante Sachen bei. Zum einen gucken sie halt immer so, was ist so neu in Aviation News? Was ist ich jetzt gerade mit diesem 737 komischen, wie hieß es? Neo? Nee, wie hieß denn diese komische Maschine? Ja, diese, das ist ja das System, was da kaputt ist, ne? Okay. Max, ja, doch, MAX, also genau, aber dieses System heißt so ähnlich, ja, was da kaputt ist. Dieses, hast auch irgendwas mit CS hinten. Egal. Jedenfalls, solche Themen werden natürlich dann behandelt dort und dann hast du halt einen, weiß nicht, Leute, die irgendwie kleinere Verkehrsflugzeuge fliegen und einer, der irgendwie so 747-Zeug fliegt und der eine steht, glaube ich, kurz vor der Pensionierung oder so oder ist jetzt pensioniert und hat aber trotzdem eben, was weiß ich, wie viele 100.000 Flugstunden auf solchen Maschinen und plaudert dann halt so aus dem Nähkästchen und ja, die erzählen halt, bei Every Little Thing in der Sendung hat er halt so ein paar Sachen erzählt, wo ich das Gefühl hatte, so jetzt hast du endlich mal so einen Flugcaptain, der mal Klartext redet. Und deshalb hat mich das interessiert, seinen eigenen Podcast zu hören, wenn er dann auf die Frage, was meint der Captain, wenn er das und das sagt, und er sagt so, first of all, we're lying. So.
Ja.
Da dachte ich so, okay, der Typ redet Klartext, das möchte ich hören. Und deshalb habe ich das dann abonniert. Und das war ganz lustig. Ich habe jetzt eine Folge zum Beispiel gehört, da haben sie irgendwie über Aquaplaning beim Landen geredet. Und da diskutieren halt so die zwei Leute in der Sendung, die irgendwie so kleinere Flugzeuge fliegen, wie das dann so ist, dass sie dann irgendwie von den Leuten, die hinten drin sitzen, später nach der Landung, wenn sie dann da vorne an der Ausgangstür stehen, gesagt kriegen, ja, das war aber eine harte Landung, da haben sie das aber ganz schön, also es geht auch, ja, ne, so, wissen sie schon. Mhm. Und er sagt dann halt so, ja, ich kann dann nicht jedem Einzelnen erklären, dass das genau das ist, was ich machen musste. Damit ich da nicht wegrutsche oder so, muss ich das Ding halt relativ hart auf den Boden werfen, ja. Damit die
kurz Räder auch kotzen lassen.
Ja, so ungefähr, damit die Räder dann grippen oder keine Ahnung, irgendwas hat er dann erklärt, warum er das unbedingt so machen musste. Und dann haben sie den 747-Typen gefragt, und er hat gesagt, wenn du da so 200 Tonnen Zeug auf die Landebahn schmeißt, dann musst du nicht, das in der Regel bleibt das da, wo man das hinwirft. Und dann hat er so eine etwas andere Perspektive auf die Dinge.
Das klingt echt nach einem Podcast, das ist sehr unterhaltsam und wenn man dann 2 Stunden rauslöschen kann, dann ist es auch eine Stunde lang.
Ja, genau, also diese Feedback-Sektion, im Moment skippe ich die noch, vielleicht ändert sich das nochmal irgendwann, wenn ich da so richtig drinstecke, dass mich das dann auch alles interessiert, aber ja, die reden natürlich auch viel über tragische Sachen, also jetzt hatte ich eine Folge, wo sie über so, hatten sie irgendwie als Aufhänger war irgendwie ein problematischer, also ein Unfall, was ist problematisch, ein tödliches Unglück, wo ein Pilot mit so einer kleinen Cessna-artigen Kleinstflugzeug irgendwas relativ hoch geflogen ist wohl und dann irgendwie an Sauerstoffmangel oder Hypoxia, ist das dann Sauerstoffmangel? Wahrscheinlich, ne? Gestorben ist und der Autopilot hat ihn halt noch Ewigkeiten weitergeflogen, bis der Sprit ausgegangen ist und das Ding runtergefallen. Weil der Typ halt einfach ohnmächtig geworden ist und nicht gerettet werden konnte. Und dann diskutieren sie halt so, dass es irgendwie so Trainings gibt für die Symptomerkennung, wenn du wenn du Sauerstoffmangel hast oder Vergiftung durch Kohlenmonoxid oder so, wenn irgendwie sowas in die Kabine kommt, gibt es wohl so Früherkennungs, also das ist wohl Teil des Trainings, dass die Leute irgendwie diese Symptome an sich selber oder an anderen erkennen können. Und dann wird sowas diskutiert. Also es hat auch durchaus sehr viel ernste Aspekte und wird halt so, die greifen halt die News, was so in der Airline-Community, Aviation-Community so los ist, auf und diskutieren dann halt, was da so gibt. Und manchmal sind es lustige, nette Stories, wo sie irgendwie aus dem Nähkästchen plaudern. Normal sind es halt dramatische Sachen, wenn irgendwo was abgestürzt ist. Kommt ja auch immer wieder vor. Mhm. Und dann diskutieren sie halt, was ist da möglicherweise schiefgelaufen, was hätte man besser machen können. Und klar, das betrifft mich persönlich nicht. Ich fliege gerne Flugzeuge, ich sitze selten drin. Aber ich bin ja früher mal Segelflugzeuge geflogen, insofern so ein kleines bisschen, ja, auch wenn ich das schon seit 2-stelligen Jahren nicht mehr mache, man hat so so ein bisschen hat man das Gefühl so, ja, ich kann das so ein ganz kleines bisschen nachvollziehen und deshalb interessiert mich das irgendwie.
Okay. Ja, also klang für mich so spannend, dass ich ihn direkt mal abonniert habe. Sehr gut. Habt ihr, liebe Hörer, Podcasts, die ihr total gut findet, die ihr jetzt gerade neu entdeckt habt, vielleicht auch irgendwelche Sachen, die schon seit hunderten von Folgen laufen, wie dieser Airline-Pilot vom Robert gerade, wo er sagt, ach, das ist echt lustig, schreibt uns gerne eine Nachricht, entweder einfach per E-Mail an info@sneakpod oder die entsprechenden Namen oder auch auf die Webseite oder per Twitter oder sind wir noch in Facebook?
Sind wir auch, natürlich. Haben wir länger nichts mehr gepostet, weil ich irgendwie meinen Rhythmus verloren habe, die aktuellen Sendungen da rauszuhauen.
Ach so.
Was Facebook dazu veranlasst hat, mir quasi im Tagesrhythmus Nachrichten zu schicken, dass meine Fans bei Sneakpod bei Facebook, nicht bei, meine Sneakpod-Fans bei Facebook, so rum, lange nichts mehr von mir gehört haben und ich unbedingt mal wieder was posten muss. Mhm. Und ich muss mein Business wieder an den Start bringen. Und, also das ist sehr, sehr anstrengend. Ich sollte wahrscheinlich einfach mal wieder anfangen, unsere Links zu den Sendungen zu posten, einfach damit Facebook aufhört, mich zu nerven. Ja. Aber ja, irgendwie habe ich da mal irgendwann den Anschluss verloren und dann habe ich gedacht, ah ja, ich räume das auf, aber nicht jetzt und wie es dann so ist. Ja. Schon postet man nichts mehr und hat verloren. Da.
Nee, aber
dran zu bleiben.
Genau, also auch dort könnt ihr notfalls oder nicht notfalls auch gerne schreiben.
Ja, ja, also wenn da jemand schreibt, kriegen wir das auf jeden Fall mit, also so ist nicht.
Auf jeden Fall.
Definitiv. Genau, ja, also
ich krieg von einem Hörer regelmäßig Links zu Podcasts, wenn es sich um Astronauten oder Raumfahrt dreht. Oder Football.
Da freue ich mich immer sehr. Sehr gut.
Ja.
Überhaupt, wir sollten mal wieder von Hörern hören, finde ich.
Ja, das stimmt. Das haben wir jetzt lange nicht mehr.
Mhm. Früher hatten wir mal diese Kategorie, wie hieß das, wenn die immer die Fotos geschickt haben?
WizWip.
Richtig.
Was ich sehe, wenn ich Podcasts höre.
What I see when I... Nee, und da geht's kaputt. Auf Englisch funktioniert es nur so bis kurz vors Ende. Ja, genau. Also was ich sehe, wenn ich Podcasts höre, WizWip, WISWIPH, wäre das Hashtag, der Hashtag, das, die, das, Dings, Hashtag,
wenn,
Dings.
Du bist der Nerd, du weißt sowas.
Ja, ja, genau. Und das war früher diese lustige Kategorie, oder ist es vielleicht immer noch, wenn man ein Foto schießt?
Ich habe es erst letzte Woche wieder gemacht.
Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Herr Giesbert, Lob und Anerkennung.
Unsere Pod-Äppler-Kollegin Tine.
Ah ja, richtig, das habe ich.
Das war eine sehr schöne Sendung. Die kann ich euch auch noch empfehlen. Kulturkapital, da ist sie mit, ich weiß nicht, wem es ist. Ich weiß natürlich auch, ich weiß wieder nichts, weil ich alles wieder vergessen habe. Durch ein Museum gelaufen. Und dann beschreiben sie, was sie in dem Museum sehen.
Hier ist eine graue Wand.
Nee, es geht um die unterschiedlichen bayerischen Verfassungen im Endeffekt. Und wie das Museum aufgebaut ist und echt gut und reden darüber. Und es ist total cool, weil es sehr, sehr visuell ist. Weil sie halt alles erklären, erzählen und so weiter. Richtig schön. Also hat mir jetzt sehr gut gefallen. Und ich höre ja auch irgendwie gern zu.
Das ist doch schön.
Ja.
Wenn man noch Pod-Äppler weiterempfehlen kann. Genau, aber wir wollen eigentlich sozusagen den umgekehrten Weg. Wir wollen von den Hörern hören, beziehungsweise das war ja jetzt quasi, dass sie von dir hört, aber dazu muss sie hier zuhören, das ist zu kompliziert. Mhm. Also eigentlich wollen wir, dass ihr auf Twitter ein Foto schießt, was ihr jetzt, genau jetzt, bei euch jetzt, nicht mein jetzt, sondern nicht das jetzt hier, kurz nach der Mondfinsternis, die man kaum sehen konnte, sondern euer jetzt, wenn ihr das hört. Und da macht ihr ein Foto von was auch immer ihr da gerade so erlebt. Also nicht, wenn ihr jetzt irgendwie gerade nackt im Bett liegt oder so. Das nicht, das wollen wir nicht sehen, das müsst ihr nicht posten. Ihr könnt
die Decke fotografieren, geht schon.
Ja, sowas genau. Dann so Füße, die aus so einer Decke rausgucken oder so. Oder, keine Ahnung, den Weg, nicht beim Autofahren bitte. Das ist auch uncool. Außer ihr seid der Beifahrer oder die Beifahrerin oder hinten oder so. Und dann posten und Hashtag WizWip dran und Sneakpod erwähnen und dass ihr das gerade hört und was ihr da gerade tut. Das gibt dann immer lustige Einblicke,
das
wo wir gehört werden.
Also freue ich mich jedes Mal, wenn ich sowas kriege.
Ja. Es gibt durchaus Hörer, die das immer regelmäßig machen. Wir kriegen da immer sehr viel Feedback aus der Schweiz.
Ja, das stimmt.
Immer noch mit Hashtag WizWip. Aber wir wollen jetzt einfach auch die anderen Hörerinnen und Hörer mal wieder motivieren. Ich mag das immer sehr. Und ich nehme mir jetzt vor, ich werde morgen beim Podcast hören auch mal ein Wisswip rausschicken an was auch immer auf meiner Liste als nächstes. Also ist bei dem nächsten deutschen Podcast mache ich das mal.
Ja.
Ich glaube, die Amis können mit dem her. Ich habe ja gerade festgestellt, dass das Hashtag in Englisch nicht geht.
Ja, also dann ausschreiben. Aber die denken dann auch so, was ist denn, was stimmt denn mit euch nicht?
Genau, der halbe Podcast weg. Der halbe Tweet weg, so von den Zeichenbegrenzungen. Ja. Genau. So war das.
Da würden wir uns freuen.
Definitiv. Nächste Woche, wenn Christoph vielleicht wieder da ist, sprechen wir über Klosprüheinrichtungen und andere absurde Dinge. Ich bin gerade über dieses Wort gestolpert, was hier in unserer Liste steht. Vielleicht haben wir da auch wieder Filme gesehen.
Haben wir denn letzte Woche schon drüber angefangen zu reden?
Siehste.
Ich weiß es aber nicht mehr. Die letzte Woche war so lang.
So hart betrunken am Ende der Sendung, ich will nichts mehr wissen. Ja, das sollte auch eigentlich eine Abmoderation gerade werden.
Entschuldigung.
Ihr könnt Cold Pursuit gucken oder meinetwegen auch Kraftidioten, das war der bessere Film. Ihr solltet gucken, ob ihr im Keller immer rechtzeitig
das Wasser dreht.
Zudreht. Das ist offensichtlich wichtig, wie wir gelernt haben. Ich trinke jetzt meinen Old Fashioned noch zu Ende aus und abonniere reichlich neue Podcasts. Ihr solltet Ähnliches tun und auf Twitter nicht vergessen. Bis WIP. Ne? Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.
Tschüss.